Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Anke Schäfer, guten Abend. Schön, dass Sie in dieser Nacht zum Ostersonntag hier mit dabei sind. Wir sind gleich auf einem Festival mit dem Titel The Only Good System is a Sound System. Ein Festival, das jamaikanische Musik auslotet im Berliner Radialsystem. Dann hören wir, was die Intellektuellen in der Ukraine heute am Tag vor der Wahl dort sagen und sich auch wünschen für die Zukunft. Und in unserer Serie Kultursponsoring mit schmutzigem Geld geht's heute im dritten Teil dieser Serie um eben solches in Italien. Ganz, ganz andere Musik erklingt in diesen Tagen auf einem sehr speziellen Festival in Berlin im Radialsystem. Dancehall-Musik nämlich.
Last of the Mohicans.
Ja, und Tommy Müller war bei dem Festival und ist jetzt schon, sage ich mal, ganz in Stimmung, wenn Sie das hören. Ne? Diese Musik hat Sie jetzt begleitet in den letzten Stunden.
Ja.
Ja. The Last of the Mohicans heißt dieses Stück, das wir jetzt gerade ausschnittweise gehört haben von Equinox. Das ist ein Trio aus Jamaika. Zwei von diesem Trio waren dabei jetzt in Berlin, sind aufgetreten im Radialsystem bei dem Festival The Only Good System is a Sound System. Das Radialsystem, Herr Müller, kennt man nicht unbedingt als Disco. Kam der Sound dennoch zu seinem Recht?
Nein, man kennt das Radialsystem nicht als Disco, das ist auf jeden Fall so, aber meine Innereien, mein ganzer Körper vibriert immer noch ein bisschen. Und das liegt wirklich daran, dass ein hervorragendes Lautsprecher- und Verstärkersystem angemietet wurde. Das war eigentlich schon fast eine Skulptur. Lautsprecher und Verstärker als Kunst, könnte man sagen. Man hat wirklich alles vibrieren hören, nicht nur die Bässe, auch die Mitten. Das zeichnet ein gutes Soundsystem eben auch aus. Die Techniker sind quasi fast genauso wichtig wie die DJs oder eben Selectors, wie sie in Jamaika heißen, die Auswähler übersetzt eigentlich. Und da wurden auch im großen Raum im Radialsystem die Wände abgehängt, ein Filzboden reingelegt, dass der Sound möglichst trocken ist. Also ganz anders als in Jamaika, wo das auf der Straße stattfindet, in der Öffentlichkeit, war das jetzt drinnen und da hat man Equinox gehört tatsächlich, auch mit dem Lied, was wir gerade gehört haben, Last of the Mohicans oder auch The Bug. Bis 4 Uhr morgens soll das gegangen sein, sehr zum Unleid des angrenzenden Hotels, wie ich gehört habe, weil die Bässe so heftig waren. Heute hat man dann so eine Art Battle gesehen, einen Wettbewerb, das ist auch wichtig für die historischen Soundsystems, zumindest zwischen einem Panzer, der mit Lautsprecher ausgestattet war, und einem Bagger, die gegeneinander angetreten sind, sonisch sozusagen, klang als Krieg, könnte man sagen. Das war alles sehr zivilisiert, mit sehr vielen KünstlerInnen und Künstlern aus Afrika, aus Jamaika, aus USA, aus Detroit, die dann darüber gerappt haben auch. Das haben wir jetzt nicht gehört bei Equinox gestern. Also der Sound kam auf jeden Fall zu seinem Recht und klang wirklich ganz hervorragend. Ob das auf der Straße dann auch so klingt, kann man jetzt nicht wirklich überprüfen, aber wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen geschüttelt.
Das klingt erstmal gut.
Ja.
Die berühmteste Musikrichtung aus Jamaika ist ganz bestimmt der Reggae. Und damit verbinden wir Bob Marley. Wie erklärt man sich denn jetzt auf diesem Festival den globalen Erfolg des Reggae seit den 70er Jahren?
Ja, er hört ja gar nicht so richtig auf, besonders in Europa nicht, auch in den USA nicht, während das in Jamaika eigentlich längst historische Musik ist. Man spricht jetzt seit ein paar Monaten erst, wie ich erfahren habe, von einem Roots-Reggae, wie es heißt, also die Wurzeln des Reggae-Revival, aber sonst ist die Musik da eigentlich weg. Es gibt verschiedene Gründe, warum der so wahnsinnig breit und populär auftreten konnte in Europa. Zum einen ist es, glaube ich, wirklich hat das mit Panafrikanismus zu tun. Also es war einfach auch eine sehr politische Musik, das wird gerne vergessen, weil er so einschmeichelt klingt, so locker klingt. Und da gab es auch ein lustiges Missverständnis in Deutschland. Das hat Dietrichsen, der bekannte Pop-Theoretiker und Autor, nochmal erzählt, dass 1970 die Bild-Zeitung geworben hätte für diesen fröhlichen Sound aus der Karibik, jetzt dieser komische, missmutige Prog-Rock da aus Deutschland mal ein bisschen wegzufegen, in kompletter Unkenntnis, worum es da geht. Dass es auch die postkoloniale Vergangenheit damit verarbeitet werden sollte und ein neues Paradies sich erträumt werden sollte. Das war ein großes Missverständnis. Ich habe dann nach dem Vortrag Dietrichs auch nochmal gefragt, wie er sich das genau erklärt, warum eigentlich ausgerechnet Reggae zum Beispiel in Deutschland so aufschlagen konnte. Und er sagte Folgendes.
Ja, weil er halt so leicht romantisierbar ist für so einen exotistischen Blick. Denn die Art und Weise, wie damals so das Bild des einerseits revolutionären und sich verweigernden Rastafari gezeichnet wurde und andererseits die Musik sich aber so als kompatibel und einfühlbar erwies, das schmeichelte eben so einer 68er Späthippie-Kultur, die sich einerseits für widerständig hielt, aber andererseits auch das gerne in romantische Narrative eintragen wollte. Da fand sie ein romantisierbares Narrativ, ne?
Das klingt jetzt sehr kritisch, das ist auch bestimmt berechtigt, aber Dieterichsen ist trotzdem natürlich ein großer Reggae-Fan und hat in einem sehr schönen Vortrag mit vielen Musikbeispielen auch diesen Umschlag nochmal erklärt anhand von Burning Spear, dem anderen großen Reggae-Künstler nebst Bob Marley auf Island Records, dieser englischen Plattenfirma, wo dann der Umschlag kommt zum Dub, also zu dieser sehr hallreichen Musik, wo dann die Gesangsspuren sich so verhallen, manchmal gar nicht mehr richtig vorkommen, wo nochmal was ganz Neues entstand.
Aber hören wir nochmal einen kleinen Moment Equinox. Und das hört sich ja nun wirklich gar nicht wie Reggae an, Herr Müller.
Nee.
Also gar nicht. Und es ging ja auf dem Festival jetzt auch um die Gegenwart. Sind solche Klänge jetzt wirklich typisch für die jamaikanische Musik von heute?
Ja, das ist eine gute Frage. Was ist die jamaikanische Musik von heute? Ich glaube, das hat man auch gehört in einem Vortrag von Julian Henriquez. Ein Brite, der am Goldsmiths lehrt und viel in Jamaika recherchiert hat. Da gibt es mittlerweile auch einfach globalen Pop mit Autotune, wie wir es hier kennen. Natürlich grundiert von diesen verschiedenen Musiken wie Reggae, auch Rocksteady und Ska, Lovers Rock, Dancehall, wie sie alle heißen. Aber ich glaube, Equinox ist so ein Beispiel für das Outer National von Reggae und Dancehall. Also nicht das Internationale, sondern das Außernationale. Also dass auch Reggae und überhaupt die ganze Jamaika Musik über die ganze Welt so erfolgreich mehrmals gegangen ist, dass es mittlerweile auch eigene Ausprägungen gibt in London. Equinox wäre ohne London nicht denkbar. Es gibt Soundsystems in Neapel, in Polen, in New York, in London, auch in Deutschland. Das sind Musiken, die sich da auch verselbstständigen und die gar nicht unbedingt so einen direkten Bezug haben müssen zu was in Jamaika, in Kingston, in den armen Vierteln. Das ist ganz kleine Unterschiedsmusik. Der Mittelstand hasst die Soundsystem und Dancehall in Jamaika. Das ist ihnen zu streetmäßig, zu proletarisch. Das gibt ganz viele Ausprägungen und wir kriegen wahrscheinlich von den wirklich aktuellen Bewegungen in Kingston gar nicht mehr so viel mit.
Aber wir können ein bisschen was davon mitkriegen auf dem Festival The Only Good System is a Sound System in Berlin im Radialsystem und das läuft noch bis morgen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Tobi Müller. Dankeschön.
Danke.
Morgen werden die Ukrainer in der Stichwahl das Staatsoberhaupt für ihr Land für die nächsten 5 Jahre bestimmen. Die Umfragen deuten darauf hin, dass es einen haushohen Sieg für Wladimir Selenskyj gibt, diesen Politneuling, mit wahrscheinlich rund 70% der Stimmen. Und Petro Poroschenko, der Amtsinhaber, wird wohl mit einer deutlichen Niederlage rechnen müssen. Wie blicken die ukrainischen Intellektuellen auf diese bevorstehende Wahl? Wie gucken sie auch auf ihr Land? Ist es inzwischen ein Traum oder ein Albtraumland für sie? Mirko Schwanitz ist durch Kiew gelaufen für Fazit.
Es ist Feierabend, die Kiewer auf dem Heimweg, die Metro voll. Wahlplakate, das ernste Gesicht von noch Präsident Poroschenko, das ironische Lächeln seines Herausforderers Wolodymyr Selenskyj. Glaubt man den Umfragen, wird er gewinnen. Haushoch, ein Schauspieler, ein Komiker, ein Mann ohne Programm, eine verdammte Tragikomödie sei diese Stichwahl, meint dieser Passagier.
Ich finde es naiv und unverantwortlich, einen Dilettanten ins höchste Staatsamt zu wählen. Mag sein, dass er der gute und ehrliche Kerl ist, als der er sich in seinen Fernsehserien darstellt. Aber das genügt doch nicht. Die Ukrainer kennen den echten Selenskyj nicht. Sie wählen eine Katze im Sack.
Wie dieser Kiewer schauen auch viele Schriftsteller auf die Wahl. In höchstem Maße beunruhigt. Hinter dieser Sorge steckt bei vielen die Einschätzung, dass Wolodymyr Selenskyj nicht in der Lage ist, die Probleme des Landes zu lösen. Dass sich das Chaos in der Ostukraine weiter ausbreiten könnte, dass die Ukraine ihre europäische Orientierung aufgeben könnte. Vor 5 Jahren hätten die Ukrainer mit dem Maidan ihren kleptokratischen Präsidenten Viktor Janukowitsch aus dem Land gejagt. Das Land erlebe gerade so etwas wie ein Déjà-vu, meint der Schriftsteller Juri Andruchowitsch aus Ivano-Frankivsk in der Westukraine.
Ich vermute, da gibt es eine Art oligarchischen Konsens mit Unterstützung Selenskis. So ähnlich wie das in 2010 mit Viktor Janukowitsch war. Also die reichsten Leute der Ukraine haben damals sich einverstanden, dass sie in so einem Präsidenten wie Janukowitsch einig sind. Und ich vermute, so ein Konsens ist zu uns jetzt wieder angekommen. Deshalb bin ich hundertprozentig sicher, Wladimir Selenskyj ist kein unabhängiger Politiker.
Tatsächlich stellte sich heraus, dass der Sprecher Selenskyjs einst im Wahlkampfteam des verjagten Ex-Präsidenten Janukowitsch arbeitete. Und der TV-Sender, in dem Selenskyj in einer Serie einen volksnahen Präsidenten wider Willen spielt, befindet sich im Besitz des Oligarchen Ihor Kolomoyskyj.
Zwar ist Kolomoyskyj Putins persönlicher Feind, aber er ist genauso ein persönlicher Feind von Poroschenko. Der Wahlkampf ist eigentlich ein Rachefeldzug dieses Oligarchen gegen den amtierenden Präsidenten. Es geht hier nicht um das Land. Wenn Selenskyj gewinnt, würde das ganze Land Geisel einer Rache.
Sagt Andrei Kurkov. Er ist einer der bekanntesten Autoren der Ukraine und kommt gerade aus Zhytomyr zurück. Das Lebensniveau? Dreimal niedriger als in Kiew. Er verstehe, dass sich die Leute dort einen Präsidenten wünschten, wie ihn Selenskyj im Fernsehen verkörpert. Man müsse eben keine Wahlen mehr manipulieren, wenn man vorher mit Fernsehbildern Wähler manipuliert.
Eigentlich stimmen die Leute für das Fernsehgespött. Natürlich hat Poroschenko Fehler gemacht, als er Bekannte und Freunde in wichtige Ämter hiefte, auf Kritik unangemessen reagierte. Dennoch ist Poroschenko der einzige Präsident, der wirklich etwas für die Ukraine getan hat. Meiner Meinung nach ist sein positiver Beitrag zur Entwicklung des Landes viel größer als seine Fehler. Er war es auch, der sie näher zu Europa geführt hat.
Eine Einschätzung, die Schriftsteller, Kollegen, Künstlerinnen und Intellektuelle mit Andrei Kurkov teilen. Schaut man auf die letzten Umfragen, hat sich eine solche Erkenntnis bei der Mehrheit der Wähler jedoch nicht durchgesetzt. Den Wählern, die, wenn auch mit Bauchschmerzen, Poroschenko ihre Stimme geben werden, bleibe bei einem Wahlsieg Selenskyjs nun nur noch die Hoffnung. Die Hoffnung, dass die ukrainische Regierung auch unter einem neuen Präsidenten den proeuropäischen Weg fortsetzen wird, meint Juri Andruchowitsch. Überzeugt ist er davon jedoch nicht.
Meine größte Hoffnung ist, dass dieses Land ein freies Land bleibt und dass wir keine Eskalation des Konfliktes im Osten bekommen. Dass keine nächste Welle der russischen Aggression kommt und dass wir eine europäische Perspektive bekommen. Meine Hoffnung ist ziemlich unrealistisch. Meine größte Sorge, Chaos, das muss ich vielleicht nicht weiter kommentieren.
Und wir nehmen in diesen Tagen das Phänomen des Kultursponsoring in den Blick. Und zwar in verschiedenen Ländern. Gestern ging es zum Beispiel um die Vereinigten Staaten und heute blicken wir nach Italien. Welche Konflikte um Zuwendungen von Spenden gibt es in Italien, wo sich der Staat ja immer mehr aus der kulturpolitischen Verantwortung herauszieht? Wie steht es dort um Stiftungen, um Mäzenatentum? Was bekommen Stiftungen zum Beispiel auch für Engagement? Gibt es ethische Konflikte. Thomas Migge hat für Fazit recherchiert.
Es ist in Italien ein wirklich großes Problem, dass die öffentliche Unterstützung für Kulturorganisationen ziemlich schlecht ist. Und es wird immer schlimmer, denn der Staat gibt immer weniger Geld aus. Oreste Bussini ist einer der bekanntesten Musikjournalisten des Radios der öffentlich-rechtlichen RAI. Der Fall der Scala und der schließlich abgelehnten Finanzmittel aus Saudi-Arabien ist für ihn nur die Eisbergspitze eines enormen Problems. Ohne mehr finanzielle Unterstützung durch Private werden nicht nur Musiktheater bald schon enorme Probleme haben, denn der Staat zieht sich immer mehr aus seiner kulturpolitischen Verantwortung heraus. Unter den vergangenen Regierungen wurden viele staatliche Kultureinrichtungen, Museen und Musiktheater in halbstaatliche Stiftungen umgewandelt, die sich zu einem guten Teil selbst finanzieren müssen. Doch was in den USA seit langem funktioniert, die großzügige Hilfe durch private Geldgeber, klappt nicht in Italien, klagt der Kunsthistoriker Walter Vercelli.
Questo penalizza ulteriormente.
Das hat vor allem bei lokalen und regionalen Kultureinrichtungen zu riesigen Finanzproblemen geführt. Das Risiko besteht, dass bald schon eine Vielzahl dieser Kultureinrichtungen schließen müssen. Die Uffizien in Florenz und der Dogenpalast in Venedig und das Maxi in Rom. Sie haben keine großen Probleme, fehlende staatliche Finanzmittel durch privates Sponsoring auszugleichen. Indem sie Kulturgüter mit so bedeutenden Namen sponsern, können Unternehmen sich ein positives Image verschaffen und Privatleute glänzen, wie etwa die ehemaligen Modeunternehmer Fendi in Rom, die im großen Stil zeitgenössische Kunstinstitutionen fördern. Doch das Gros der Kultureinrichtungen Italiens, weniger prominent und somit für Sponsoren weniger interessant, geht weitgehend leer aus. In Italien stellte sich bis vor kurzem niemand die Frage, woher private Finanzmittel für staatliche Theater und Museen kommen. Erst seit kurzer Zeit werden Fragen gestellt. Im Zentrum der Kritik steht zunehmend der italienische Energieriese Eni, einer der Hauptsponsoren für Kulturaktivitäten in ganz Italien. Luca Saltamacchia, Anwalt einiger nigerianischer Bürgermeister, die gegen die Eni klagen. Eine Erdölförderanlage eines Eni-Unternehmens ist dafür verantwortlich, dass ein großes Gebiet, in dem viele Menschen leben, komplett verschmutzt ist mit Erdöl. Das betrifft das gesamte Delta des Flusses Niger.
Purtroppo affligge l'intero Delta del fiume Niger.
Eine Umweltkatastrophe, die, so Saltamacchia und andere Ermittler, Umweltorganisationen und Politiker in Italien von der Eni anscheinend lange unter den Teppich gekehrt wurde. Mit dem Bekanntwerden von immer mehr Hintergründen zu kriminellen Machenschaften des Energiegiganten fragen sich immer mehr Kulturverantwortliche, ob es ethisch vertretbar sei, Geld von der Eni zu nehmen. Zu Entscheidungen im Fall der Eni und des Kultursponsorings ist es noch nicht gekommen, wahrscheinlich weil das Geld, auch wenn es im Verdacht steht, schmutzig zu sein, zu dringend gebraucht wird. Ein ganz neues Phänomen im Bereich der privaten Kulturfinanzierung betrifft die organisierte Kriminalität. Enzo Ciconte unterrichtet Mafia-Geschichte an der Universität Rom. Ganze Regionen Norditaliens wurden vor allem von der Mafia Kalabriens, der 'Ndrangheta, kolonisiert. Diese Mafia ist auch in Mittelitalien und im Ausland präsent wie keine andere.
Ma nel centro nord del nostro paese e all'est.
Der 'Ndrangheta geht es nicht nur darum, Geld zu machen. Sie wäscht auch im großen Stil schmutzige Gelder, um sie auf diese Weise offiziell in den Finanzkreislauf einzuführen. In Form der Finanzierung von Hotels, Restaurants, Sportstätten, aber auch, so vermuten Ciconte und ermittelnde Anti-Mafia-Staatsanwälte, mit der Unterstützung kultureller Aktivitäten. Etwa durch die Finanzierung von Kulturveranstaltungen, Theatern, Museen und Festivals durch Strohmänner, die niemand mit den Bossen in Verbindung bringen würde. Auch beim Wiederaufbau der von den Erdbeben der vergangenen Jahre schwer betroffenen Städte Mittelitaliens wird wegen Mafia-Infiltration ermittelt. Mafiöse Subunternehmen, so die Ermittler, bieten ihre Arbeiten für extrem niedrige Preise an, weil sie zunehmend im Restaurierungsbusiness für Altstädte und historische Monumente präsent sein wollen. Nicht nur in L'Aquila und in Abruzzen, sondern auch in Umbrien, wo der oberste Staatsanwalt Luigi De Fucchi seit einiger Zeit immer öfter in Fällen mafiöser Infiltration in Sachen Kultur und Kulturerhalt und Wiederaufbau ermittelt.
In Umbria è presente.
Im Zuge der Wiederaufbauarbeiten nach den Erdbeben der 1990er Jahre in Umbrien, bei denen zahllose historische Gebäude beschädigt wurden, ist es massiv zu mafiöser Infiltration gekommen, vor allem durch den Clan der Casalesi. Ermittler wie De Fucchi wissen, dass es extrem schwierig ist, bei Sponsoren und anderen Geldgebern im Kulturbereich herauszufinden, woher deren Finanzmittel genau kommen. In den meisten Fällen wollen die Empfänger dieser Finanzmittel, Bürgermeister, Direktoren von Museen, Grabungsstätten, Theatern etc., auch gar nicht so genau wissen, aus welchen Quellen das hochwillkommene Geld stammt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Çantürk Kiran.
Der umstrittene Regisseur Roman Polanski dringt auf eine Wiederaufnahme in die für die Oscar-Vergabe zuständige Filmakademie. Der 85-Jährige bat ein Gericht in Los Angeles, bei der Academy seine Rückkehr als vollberechtigtes Mitglied durchzusetzen. Im Mai wurden sowohl Polanski als auch der Entertainer Bill Cosby wegen sexuellen Fehlverhaltens ausgeschlossen. Monate zuvor hatte die Filmakademie schon die Mitgliedschaft von Harvey Weinstein beendet. Polanski lebt in Europa, nachdem er sich 1977 schuldig bekannt hatte, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Im Jahr darauf verließ er die USA. Frankreichs Regierungsbeauftragter für Kulturgüter hat in der Debatte um hohe Spenden für den Wiederaufbau von Notre-Dame zu mehr Gelassenheit aufgerufen. Man könne nicht schockiert sein von der Tatsache, dass Menschen das Gefühl hätten, Notre-Dame sei die Seele Frankreichs, sagte Stefan Bern dem Sender France Info. Natürlich wünsche auch er sich 2 Milliarden, damit niemand mehr auf der Straße schlafen müsse. Gleichzeitig müsse man aber bedenken, dass Spenden eine freiwillige Angelegenheit sei. Er wies zudem darauf hin, dass keiner der Großspender für Notre-Dame nach einem Spendenbeleg gefragt habe. Die Krimi-Autorin Simone Buchholz hat von Kolleginnen und Kollegen mehr Haltung gefordert. Man könne nicht mehr einfach nur die Fresse halten, sagte sie dem Mainecho. Wer 100.000 Bücher verkaufe, dem hörten die Menschen zu. Damit habe man auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und gerade der Krimi sei das Genre, um Missstände aufzuzeigen. In kaum einem anderen könnte man sagen, hier brennt die Scheiße. Krimis müssten mit dem Finger auf die Bösen zeigen. Für einen spielerisch-kreativen Umgang mit Literatur hat sich der Leiter des Fontana-Archivs, Per Trilke, ausgesprochen. Wir hätten manchmal ein recht angestrengtes Verhältnis zur Literatur. So als wäre das Lesen ein Zwang, sagte er der Frankfurter Rundschau. Lesen habe aber etwas sehr Spielerisches. Jeder könne etwa das Ende eines Romans zuerst lesen, Seiten überblättern oder ein Gedicht um- und weiterdichten. Literarische Texte seien ein Angebot, mit Sprache und Imagination zu spielen und in andere Welten einzutauchen.
Und wir gucken jetzt in die USA. Der amerikanische Künstler Tyree Geaton arbeitet und lebt in Detroit. Er macht Kunst, die sich einmischt. In seinem Viertel arbeitet er, in dem Viertel seiner Kindheit. Und er hat dieses Viertel in eine Art Open-Air-Museum verwandelt, um die Aufmerksamkeit der Besucher und auch der Politik auf genau solche Viertel wie dieses zu lenken. Viertel, die vergessen sind, verarmt sind, auch vergammelt, die aus dem Blick geraten sind. In den 1980er Jahren hat Tyree Geaton mit dieser künstlerischen Intervention angefangen in Detroit, in seinem Heimatviertel, und er nennt das das Heidelberg Project. Und jetzt baut er all das, was er aufgebaut hat, dort wieder ab. Thilo Kössler erzählt für Fazit die Geschichte.
Es begann Ende der 1980er Jahre mit schrillbunten großen Punkten auf verlassenen, verfallenen Häusern im Detroiter Stadtteil McDougal Hunt. Rund um die Heidelberg Street, dort, wo sich kein Mensch mehr hintraute, weil Mord und Totschlag in einem der ärmsten Wohnviertel der Vereinigten Staaten herrschten, mit einer der höchsten Kriminalitätsraten des Landes. Tyree Geaton war aus der Armee entlassen worden und nach Hause zurückgekehrt. Aus dem Wohnviertel seiner Kindheit war ein heruntergekommenes Sodom und Gomorra geworden.
It was a thriving community. It was beautiful. I loved it. I used to play out here as a kid. I still play out here today.
Das sei mal ein lebendiges Viertel gewesen, sagt Tyree Geaton, der im Schatten eines Baumes auf einem Hocker sitzt, den er aus einer seiner Installationen herausgeholt hat. Großgewachsen, schlank, mit einem breiten Lachen und sehr, sehr wachen Augen. Schön sei das damals gewesen, als er als Kind hier draußen spielte, sagt er. Erst heute könne er wieder hier spielen.
I can see this project, what you just said, as a puzzle.
Das, was er heute als sein großes Puzzle bezeichnet, sei damals ein Friedhof der Zivilisation gewesen. Deshalb sei er mit seiner Frau Karen und seinem Großvater Sam losgezogen und habe die ersten Häuser mit bunten Punkten bemalt. Sie sollten die Vielfalt der Gesellschaft symbolisieren und ihre Farben sollten der Armut, der Not und der Zerstörung etwas entgegensetzen.
Ich nehme Dinge, die kaputt gegangen sind, und gebe ihnen eine neue Bestimmung, einen neuen Sinn.
Tyree sammelte ausrangierten, kaputten, weggeworfenen Konsummüll und arrangierte ihn in einem neuen Kontext. Das Heidelberg-Projekt des Künstlers Tyree Geaton war stets Work in Progress, eine immerwährende Arbeit an einem gigantischen Kunstprojekt. Wie das richtige Leben, sagt Tyree. Er wollte der Welt zeigen, dass man mit Vorstellungskraft und Kreativität alle Grenzen überwinden kann.
It's life, showing the world that when it comes to the imagination and creativity, there's no limits.
In einem riesigen Puzzlespiel hat Tyree in 30-jähriger Arbeit die Straßenzüge dieses verlassenen Viertels in eine komplexe Kunstinstallation verwandelt. I connected the dots, sagt er. Er zog die gedanklichen Verbindungslinien zwischen seinen Punkten und ließ sein Projekt zu einem Mahnmal in einer sterbenden Stadt werden, zu einem Menetekel einer auseinanderfallenden, entsolidarisierten Gesellschaft, aber auch zu einem buntschrillen Ausgangspunkt für die Wiederentdeckung und Revitalisierung des städtischen Raumes.
You put the pieces in the right places. And then in some cases, you put the pieces in the wrong places. You're making it up.
So sieht das aus, wenn man tote Gegenstände in einen neuen Kontext stellt. Man erfindet sie neu, sagt Tyree. Zum Beispiel die vielen Stofftiere in einem bunt bemalten Holzboot. Die Worte Noah und Gott stellen den assoziativen Zusammenhang zu einer Arche her, eine Arche der Sicherheit in einer lebensfeindlichen, brutalen Umwelt. Die Liege einer Arztpraxis, der Medikamentenschrank, der Schreibtisch des Arztes, verbogen, geschreddert, entstellt zu einem Schrottplatz aus Metall, der für das marode Gesundheitssystem in einem Land steht, in dem die Ärmeren keine ärztliche Hilfe zu erwarten haben.
Ich habe dieses Projekt vor 30 Jahren begonnen. Ich hatte diese Vision und sah, was möglich war. Heute kommt die ganze Welt hierher, um das Heidelberg Project zu sehen.
So wurde das Heidelberg Project zu einer der größten Freiluftinstallationen der Welt und macht schon wieder von sich reden. So wie er Installation für Installation zusammengetragen hat, baut er sie nun Stück für Stück wieder ab.
There are clocks all over this project.
Es sind hier in diesem Projekt überall Uhren zu sehen. Es ist an der Zeit, eine neue Realität zu schaffen. Die Gemeinschaft muss sich neu definieren, wenn sie Teil der Lösung werden will.
To be part of the solution.
Die städtische Gemeinschaft stehe gewaltig unter Druck. Die Städte seien nicht mehr für alle da, meint Tyree, sondern nur noch für die, die es sich leisten können. So verwandelt Tyree sein Heidelberg-Projekt allmählich in ein Mahnmal des Protestes gegen die Gentrifizierung. Man müsse die Leute dafür sensibilisieren, über den eigenen Tellerrand und auf das große Ganze zu schauen.
You're helping people to think outside of the box.
Diese Nacht zum Ostersonntag ist eine gute Zeit, um sich ein paar Gedanken zu machen über die Bedeutung der Musik auf deutschsprachigen Bühnen. Es wird natürlich sehr viel Musik eingesetzt im Theater, immer mehr Live-Musik auch. Ist das eigentlich schon immer so gewesen oder ist das ein neuer Trend? Und geht es eigentlich hier immer um Musik im engeren Sinne oder auch mal um Klangräume? Michael Lages weiß mehr.
Macbeth steht an, das schaurig-blutige, archaische Ritual um Macht und Mord und Untergang. Und im martialischen Schlachtengetrommel bricht auch wütend wuchtiger Saxophonsound über das erschöpfte Ensemble herein. Ununterbrochen, äußerlich im Wortsinne atemlos durch die im Jazz übliche Zirkularatmung und optisch wie ein blonder Monsterriese auf Koturnenstiefeln begleitet der aus Norwegen stammende Saxophonist Bendik Giske die sehr spezielle Macbeth-Version, die der isländische Regisseur und Faustpreisträger Thorleifur Örn Arnarson in Hannover erarbeitet hat. Giske war von Anfang an Teil des Produktionsprozesses, erzählt Chefdramaturgin Judith Gerstenberg, und so müsse es auch sein.
Das Mitentwickeln bei den Proben, weil das ist natürlich Voraussetzung, da geht es nur mit Live-Musik, weil die Live-Musik einfach als Spieler, Mitspieler reagieren können muss, was im Vordergrund steht, was in den Hintergrund gedrückt wird und so. Und die Spieler sich auch sehr darauf verlassen. Das geht aber nur, wenn man gemeinsam die Probenzeit verbringt. Und es geht nicht, wenn man in der letzten Woche dazukommt.
In England, sagt Judith Gerstenberg, sei Live-Musik auf der Schauspielbühne noch immer selbstverständlich. In Hannover hat sie den Live-Sound im Schauspiel forciert, neulich auch für Brechts Arturo Uy. Hier hat Peer Bayerlein Claudia Bauers Inszenierung mit filigranen Sprechgesängen für gemischten Chor ausgestattet. Musik im Schauspiel ist ein Spielplatz für unterschiedlichste Fantasien. Musik. Das ist Bühnenmusik von einem der erfahrensten Handwerker dieser sehr besonderen Kunst. Dirk Raulf kam vom Jazz und hat erste Theatermusiken noch für Frank-Patrick Steckel am Schauspielhaus in Bochum komponiert und live gespielt vor über 30 Jahren. Wie kommt eigentlich Musik ins Schauspiel?
Kann sein, dass der Regisseur sich Musik wünscht. Es kann sein, dass das Haus Musik haben will. Es kann sein, dass im Stück Musik steht. Es kann aber natürlich auch sein, dass im Stück Musik steht und der Regisseur will keine haben. Oder dass im Stück keine Musik steht und das Haus will aber einen Knaller rausbringen und braucht Live-Musik. Also es gibt alle möglichen Varianten, würde ich sagen. Die einzige Variante, die es nicht gibt, ist, dass der Musiker sich das wünscht.
Und der Regisseur darf den Antrag stellen, ob er einen Musiker mitbringen darf oder nicht. Und das muss man sehr ausführlich dann auch manchmal argumentieren. Manchmal lohnt es sich und manchmal ist es auch von vornherein verlorene Liebesmühe, wenn man nicht anfängt, ganz konkret mit Zahlen zu operieren. Das heißt, Gagen zu verschieben oder sonst irgendwas. Ich persönlich bin am Theater, weil das sozusagen eine Kollektivkunst ist.
Das sagt der Regisseur Martin Schulze, dessen Arbeiten Raulf seit vielen Jahren musikalisch begleitet. Sie sind ein Produktionsteam, wie Regisseur Ersan Montag und Musiker Max Andrzejewski. Raulf und Schulze haben sich unabhängig gemacht und zeigen derzeit im Repertoire der Freien Theaterwerkstatt daheim in Köln das erste richtig eigene Projekt Margarete oder Der blutende Wald. Da spielt Dirk Raulf nicht nur live, er ist auch sein eigener Textautor. Die Arbeit des Bühnenmusikers beschreibt er so.
Die Bühnenbildner halt für den visuellen Raum zuständig sind, so bin ich für den akustischen Raum zuständig. Es geht ja nicht nur um Musik. Aber klassisch handgemachte Musik ist dann halt ein Teil dieser ganzen Angelegenheit. Mhm. Das können auch reine Soundscapes sein. Es kann ganz sparsam sein, es kann ganz fett sein. Es ist im Grunde genommen heutzutage, würde ich sagen, verwandt dem, was man, wenn man ein bisschen bewusst hinhört, in der Filmmusik vielleicht wahrnimmt.
Oft bringen Regisseurinnen und Regisseure aber lieber die eigenen Lieblingsplatten mit.
Wenn Regisseure von vorne bis hinten der Meinung sind, dass sie es eigentlich besser wissen, kommt es meistens zu einem Kesselbuntes.
Klangräume, wie Raulf sie versteht, können auch völlig leer sein.
Mein Ideal, was ich bisher erst einmal erreicht habe, ist, als Musiker engagiert zu werden und keine Musik zu machen.
Denn?
Im Sinne von Stille. Ich meine, selbst eine Rhythmisierung von Sprache und Stille ist ja auch ein musikalischer Parameter. Ich meine, was ist Stille? Das ist einfach ein akustisches Erlebnis, Stille.
Präsent sind sie wie lange nicht mehr, die Musikerinnen und Musiker im Schauspiel, Sparmaßnahmen hin oder her. Und die meisten haben, wie Bendik Gieske in Hannover und wie Dirk Raulf, ein Ziel.
Einen Klang oder einen Raum zu finden für die jeweilige Inszenierung, mit der Zuschauer dann auch nach Hause geht.
Musiker im Theater wollen also Klangräume finden und sie uns dann mitgeben. Michael Lages berichtete für Fazit. Und die Feuilletons der Zeitungen der vergangenen Woche hat Klaus Pokatzki für uns gelesen.
Jetzt wird in die Hände gespuckt, titelte die Tageszeitung Taz und dachte nicht an die Steigerung des Bruttosozialprodukts, wie einst die legendäre Band Geiersturzflug mit ihrem schönen Lied. Macron macht Tempo und ganz Frankreich diskutiert und plant die Wiederherstellung seines Nationalschatzes Notre-Dame. So ging es vielmehr um das Thema der Woche, den Brand eines Symbols allerersten Ranges für unsere Kultur und Zivilisation, so die Tageszeitung Die Welt, die meistbesuchte Sehenswürdigkeit von ganz Frankreich. Und nicht nur das. Auch das Kino hat die Kirche zum Mythos gemacht, erinnerte die Süddeutsche Zeitung etwa an den unsterblichen Glöckner von Notre Dame. Victor Hugos großen Roman, der so oft verfilmt wurde wie kaum sonst ein literarisches Werk. Kein gebürtiger Pariser ist jemals auf dem Eiffelturm gewesen. Keiner würde sich auf Montmartre blicken lassen. Diese Orte überlässt man den Touristen, meinte in der Neuen Zürcher Zeitung der französisch-schweizerische Schriftsteller Alex Capus und beschrieb seine Pariser Kindheit, einen Steinwurf entfernt von der Kathedrale. Sie ist das alte, große Herz dieser herrlichen Stadt. Hier kommt man immer wieder vorbei, um eine Viertelstunde für sich zu sein. Und bleiben die Franzosen jetzt bei sich, wenn sie sich an den Wiederaufbau machen? Wäre es nicht wünschenswert, ja geboten gewesen, dass die deutschen Politiker ihren Kollegen anderer Länder voran den Franzosen sofort ihre Teilnahme bekundet hätten, wird in der Welt gefragt. Stattdessen ließen sie einem Donald Trump und dem Oberbürgermeister von London den Vortritt. Eine kaum nachvollziehbare Versündigung gegen die alte Weisheit, dass sich wahre Freundschaft in der Not bewährt, empörte sich Dankwart Guratsch. An Geld für den Wiederaufbau scheint es jedenfalls nicht zu mangeln. Die generösen Konzerne, die bereits zum Teil Beträge von 100 oder 200 Millionen Euro versprochen haben, agieren im Übrigen nicht ganz uneigennützig, war in der Taz zu lesen. Ihre Spenden können sie zu 60% von den Steuern absetzen. Falls die Notre Dame zum Trésor National, Nationalschatz, erklärt wird, was wahrscheinlich ist, kann dieser Steuerrabatt sogar 90% betragen, klärte uns Rudolf Balmer auf. Ich habe diese Kritik gehört, aber ich bedanke mich wirklich bei diesen Mäzenen, erklärte da die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Unsere Geschichte, unser Kulturerbe verbinden und halten uns zusammen, meinte sie im Interview mit der Welt. In dieser Woche fand Paris ganz kurz zu sich selbst, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Am Dienstagmorgen etwa, als die Sonne gegen 7 Uhr unter einem feinen Nieselregen aufging, standen überall um Notre Dame Menschen am Ufer und schauten die amputierte Kathedrale schweigend an, hat Annabelle Hirsch beobachtet. Frauen, Männer, Kinder hielten auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit an, als würden sie eine verletzte Verwandte besuchen. Da fragte Ulrich Fichtner im Spiegel, wird die Reparatur von Notre Dame nun dabei helfen, auch die sozialen Risse in der französischen Gesellschaft zu kitten? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnerte an deutsche Erfahrungen. Wie der Wiederaufbau der kriegszerstörten Kirchen eine gemeinschaftsstiftende Arbeit war, meinte Stefan Trinks, so könnte auch die Rekonstruktion von Notre-Dame de Paris ein gespaltenes Land wieder zusammenbringen. Vergessen wir die tapferen Retter nicht. Schon im alten Ägypten gab es Feuerlöscheinheiten, klärt uns die Welt am Sonntag über den Feuerwehrmann in der Geschichte auf. Aber ohne die Entstehung von Millionenstädten im Römischen Reich hätte es nicht des Organisationsgrades bedurft, den die Feuerwehren bald erreichten, schreibt Hanna Lühmann. Die alten Römer mit ihren Mietskasernen, mit ihrer teilweise hölzernen Architektur, mussten sich etwas einfallen lassen, um die immer wiederkehrenden Feuersbrünste zu bekämpfen, und so gründeten sie im Jahre 21 vor Christus die erste richtige Feuerwehr. Und damit sind wir bei dem Franzosen, der noch berühmter ist als der Glöckner von Notre Dame. Einen ersten Blick in den im Oktober erscheinenden 38. Asterix-Band warf nämlich die Süddeutsche. Titel: Die Tochter des Vercingetorix. Endlich spielt man in dem kleinen gallischen Dorf ein junges Mädchen die Hauptrolle. Es ist die Geschichte einer Teenagerin, die sich in einer politisch komplizierten Welt mit ihrer Herkunft, den Keifereien und Anzüglichkeiten der Dorfbewohner, mit deren Eigensinn, vor allem aber mit den Problemen des Erwachsenwerdens und wohl auch mit der zu fetten Wildschweinkost herumzuschlagen hat. Und für alle, die in den nächsten Jahren nicht die derzeit berühmteste Kathedrale der Welt besichtigen können, empfehlen wir einen anderen interessanten und kirchlichen Ort. Die Luxuswohnung des im Frühjahr 2014 zurückgetretenen Limburger Bischofs Franz Peter Theberts van Elst ist seit Mittwoch zum Teil öffentlich zugänglich. Das teilte uns die Welt mit über eine kluge Verwendung der ansehnlichen Räume für eine Ausstellung zur fast 200-jährigen Geschichte des Bistums Limburg. Die Exponate der Ausstellung erstrecken sich von der Kopfbedeckung des ersten Limburger Bischofs Jakob Brandt bis zu zwei Weingläsern von der letzten Bischofsweihe am 18. September 2016. Auf nach Limburg. Frohe Ostern.
Klaus Bukatzky mit der Feuilleton-Presseschau. Kommen Sie gut durch die Nacht, wünscht Anke Schäfer.